Ursprung. Angelika, Entschuldigung, ich muss mal deinen. Ja, okay. Als Basis dient uns diesbezüglich der Text aus 1. Mose 3 und die Verse 1 bis 24. Jetzt ist es so, ihr Lieben, die Informationsdichte in diesem Kapitel ist sehr, sehr hoch. Und da bitte ich euch jetzt schon um Nachsicht, wenn wir das Zeitpensum ein wenig ausreizen sollten. Ja? Und ja, so Gott will, werden wir das aber schaffen. Ich habe mich da sehr, sehr schwer getan, das irgendwie aufzuteilen. Und ich glaube, dass, so Gott will, wir davon sehr heute beschenkt werden. Und damit das auch so ist, würde ich einmal gerne den Herrn um seinen Beistand bitten. Himmlischer Vater, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, ich danke dir für diesen Morgen, für diesen Tag. Danke für die Zeit, die du uns zur Verfügung stellst, Herr. Denn, Herr, diese wollen wir auskosten nach deinem Wohlgefallen, Herr. Herr, hilf uns bitte in der Anbetung, in der Liebe, in der Nachfolge, im Dank sowie im Lobpreis dir gegenüber zu wachsen, Herr, denn du bist würdig. Herr, danke, dass wir uns um dein Wort versammeln dürfen. Danke, dass wir hier heute zusammenkommen dürfen in deinem Haus, Herr. Und Herr, danke, dass wir wissen dürfen, dass wir Menschen nicht vom Brot allein leben, sondern von jedem einzelnen deiner Worte. Vater, ich bitte dich jetzt, bevor wir in das Wort eintauchen, dein Wort, dass du es bist, der uns lenkt und leitet beim Lesen, Hören und Verstehen deines heiligen Wortes. Du bist die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Heilige du uns in der Wahrheit. Amen. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau, sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet, und sie erkannten, dass sie nackt waren, und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war, und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Da antwortete der Mensch, die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Frau, warum hast du das getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Da sprach Gott der Herr zur Schlange, weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub, und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. So schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Amen. Also allein schon beim Lesen und jetzt beim Hören merken wir, dass die Dichte, wie ich vorhin sagte, sehr hoch ist. Und so wollen wir uns jetzt mal nach und nach den einzelnen Versen widmen. In Vers 1 ist ja die Rede von der Schlange, die listiger war als alle Tiere des Feldes. An anderer Stelle im Neuen Testament redet der Herr Jesus ja davon in Matthäus 10, als er die Jünger ausgesandt hat, seid schlau wie die Schlange und ohne falsch wie die Taube. Dieses listige Tier, also heutzutage umgangssprachlich würde man jetzt sagen, schlau wie der Fuchs. Ja? Also da im hebräischen Kontext ist es ja so zu sehen, die Schlange, die war listig, wir würden heute sagen, wie der Fuchs. Ja? Vielleicht kommt sie noch, wer weiß. Jetzt haben wir hier eine Stimme, die aus dem Tier spricht. Und lass uns jetzt mal gucken, was die Stimme sagt. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Es ist ja eine Stimme, die eine Aussage tätigt, die nicht die Aussage Gottes unterstreicht. Das erste Wort sollte, hier haben wir ein Konjunktiv, ist es möglich, dass, kann es sein, dass Gott wirklich gesagt hat, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Und jetzt lasst uns mal diese Taktik dahinter anschauen. Wir haben hier einen Widerspruch gegenüber dem Wort Gottes, ja, sollte, diese Anzweiflung. Und dann wird das Wort auch noch verdreht. Also es ist nicht damit getan, dass das Wort Gottes angezweifelt wird, sondern es wird auch noch verdreht. Warum? Dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft. Und hier müssen wir mal zurückblicken. 1. Mose 2, Vers 16, die Verse 16 und 17, da lesen wir, was Gott gesagt hat. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Hier das Wort Gottes, auf der anderen Seite eine Stimme, die komplett was anderes sagt. Diese Stimme, mit der befassen wir uns gleich noch im Verlauf des Wortes, dem wir uns ja widmen. Vers 3. Vers 2. Da sprach die Frau zur Schlange, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen, so weit, so gut. Aber jetzt in Vers 3, aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon, bis dahin ist auch noch alles in Ordnung, und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Davon war überhaupt nicht die Rede. Gott hat nicht gesagt, wir sollen die Frucht nicht anfassen. Er hat nur davon, wir haben es ja gerade gesehen, er hat nur gesagt, esst nicht davon, nur von diesem einen Baum. Von dem Anrühren ist jetzt auch nicht die Rede. Und sehen wir hier jetzt, hier wird deutlich, dass wir dem Wort Gottes nichts hinzuzufügen haben oder auch nichts wegnehmen sollen. Hier wurde offensichtlich was hinzugefügt, denn Gott hat nicht gesagt, die Frucht nicht anfassen, nur nicht davon essen. Ja? Und nochmal hier zusammenfassend, wir haben jetzt hier, ihr dürft von jedem Wort, von jedem Baum essen, außer dem einen, und versus von keinem Baum. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen also hier sensibel wahrnehmen, was gesagt wurde und in dem Fall jetzt, was auch wiedergegeben wurde. Wir sehen hier bei Eva, sie hat ja gut angefangen, aber da wird dieses stille Postprinzip, ja, ich gebe eine Botschaft an meinen Nächsten weiter, der Nächste gibt sie weiter. Und wir wissen ja schon, allein bei der Wiedergabe, da, das mag vielleicht noch in Ordnung sein, aber bei der ersten Wiedergabe dessen, was man aufgenommen hat, da wird es schon holperig. Ja? Und genau das haben wir hier jetzt auch. Das stille Postprinzip, das greift. Und jetzt hier in Vers 4, den Worten Evas erwidert das Tier, die Schlange, keineswegs werdet ihr sterben. Auch hier wieder komplett konträr zu dem, was Gott gesagt hat, denn er hat ja gesagt, von dem Moment, wo ihr davon esst, werdet ihr gewisslich sterben. Und hier keineswegs, nein, das stimmt überhaupt nicht. Das ist so nicht wahr. Ihr werdet überhaupt nicht sterben. Gut. Wovon hier die Rede ist, Gott hat es ja gesagt, und wir haben es ja auch schon in dem Gesamtkontext gelesen, der Tod, von dem hier die Rede ist, ist erstmal die Entfernung Gottes, der geistliche Tod. Diese Gottesferne, die Entfremdung von Gott, und diesem schließt sich dann auch irgendwann eines Tages der physische Tod an. Davon hat Gott geredet und die Stimme aus der Schlange versucht auch hier dieses anzuzweifeln und in Abrede zu stellen. Behilflich in diesem Zusammenhang ist uns hier ein Vers aus Johannes 8, und zwar der Vers 44, da spricht der Herr Jesus: Ihr habt den Teufel zum Vater, und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Und hier sehen wir, wir nähern uns jetzt dem Ursprung an dessen, wem die Stimme gehört, der aus der Schlange gesprochen hat. Ja? Konträr zu dem Wort Gottes. Vollkommen. In Vers 5 geht die Schlange weiter, oder die Stimme aus der Schlange, und sie behauptet jetzt, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet. Und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Jetzt gibt es hier ein Problem, mehrere Probleme eigentlich. Euch werden die Augen geöffnet. Das impliziert ja, aktuell sind sie euch verschlossen. Ja? Also ihr wollt doch auch, dass euch die Augen geöffnet werden. Das Zweite, und das ist eigentlich der Höhepunkt hier, ihr werdet sein wie Gott. Also die Stimme schürt Begehrlichkeiten, Begierde. Sie versucht, Begierden in dem Menschen zu wecken, indem sie dem Menschen sagt, pass auf, du bist ja jetzt blind, dir werden die Augen geöffnet und du wirst sein wie Gott. Und du wirst erkennen, was gut und böse ist. Das bedeutet ja dann habe ich mich nicht mehr auf den Herrn zu verlassen, weil er uns wissen lässt, was gut und böse ist. Er ist nicht mehr der Maßstab, sondern der Mensch ist jetzt derjenige, der sagen kann, was gut und böse ist. Ja? Also es ist ganz wichtig, dass wir hier dieses für uns klar machen, dass wir das erkennen, Die Schlange will uns die oder die Stimme möchte uns die Augen öffnen. Sie möchte, dass diese Begierde in uns wächst, zu sein wie Gott, um zu erkennen, was gut und böse ist. Somit ist Gott außen vor und der Mensch ist jetzt das Zentrum. Hier sehen wir auch das Hauptmotiv des Widersachers, was an anderer Stelle in Jesaja 14 auch nochmal so uns verdeutlicht. Dort lesen wir in Vers 13 und 14, und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, also da redet Gott zu dem Widersacher, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Versammlungsberg im äußersten Norden. Ich will emporfahren auf Wolkenhöhen, dem Allerhöchsten mich gleich machen. Also wenn wir hier nicht das sehen, was wir jetzt gerade gelesen haben, dann weiß ich auch nicht. Wir sehen hier, dass nicht mehr Gott das Zentrum ist, sondern da hat jemand die Ambition, sich höher, größer zu machen als Gott. Und nicht nur das, es dreht sich hier, vielleicht kennen wir das, deswegen habe ich es auch hier mal so an der Folie so hervorgehoben. Es geht ich, mir und meins, während es doch in der Beziehung zu Gott um ihn geht. Ihm, ihn und seins, nicht versus ich, mir und meins. Eine zweite Stelle ist in Hesekiel 28, darum spricht Gott der Herr so, weil du dein Herz dem Herzen Gottes gleichgestellt hast. Und hier sehen wir auch nochmal, ihr Lieben, das ist diese große Gefahr. Und wenn wir das erkennen, dann sind wir ein sehr, sehr großes Stück weiter und da können wir uns Menschen nicht von frei machen. Denn wir werden im Verlauf des Textes auch noch sehen, das hat natürlich verheerende Auswirkungen auch auf uns selber. Diese Lüge oder diese Worte, die dort aus der Schlange gesprochen werden, beginnen jetzt Einwirkung zu haben auf die Frau. Denn jetzt sieht die Frau, dass es doch begehrlich wäre, von der Frucht zu essen. Denn die Frucht sieht ja toll aus. Es ist eine Lust für die Augen und eben ein begehrenswerter Baum. Ja? Das Wort des Herrn im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, lehrt uns in Vers 16, denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Carsten, die Fragen können wir gleich im Anschluss gerne, da können wir uns gerne unterhalten. Lass uns jetzt nochmal bitte dem Text widmen und da so Schritt für Schritt durchgehen. Das dürfte gleich aber auch klar werden. Also wir sehen, diese Lüge, diese Worte haben Begehrlichkeiten geweckt in der Frau. Und an anderer Stelle im Neuen Testament wissen wir ja, zuerst wird die Begierde geweckt, dann folgt die Sünde und dann der Tod. Das ist die Reihenfolge und das ist eine gezielte Taktik, die hier angewendet wurde. Ja? Die Begehrlichkeit, weise zu werden, hat dazu geführt, ja, diese Augenlust vorangestellt, ja, sie hat gesehen jetzt auf einmal, oh, das ist doch ein toller Baum, die Frucht sieht lecker aus. Ich kann nur davon profitieren, ich werde ja weise, ja, hat dazu geführt, dass Eva die Frucht nahm, und jetzt kommt es ja auch, und sie gab davon auch ihrem Mann, wo war der denn, der bei ihr war und aß. Adam hat ja diesen Auftrag von Gott bekommen, zu dem Zeitpunkt war Eva ja noch, existierte Eva ja noch gar nicht, ja, und deswegen ist ja dann rückfolgern, dass Adam diese Anweisung Eva weitergegeben hat. Ja? Aber Adam war die ganze Zeit bei Eva, kriegt dieses Gespräch zwischen der Schlange und der Frau mit und hat nicht interveniert. Er steht dabei, hat nicht gesagt, Eva, Moment mal, das ist so nicht richtig, Gott hat das gar nicht gesagt. Adam war dabei, hat sich die Frucht geben lassen, und aß. Ab diesem Zeitpunkt, Vers 7, wurden ihnen beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Sicherlich, die Bibel lässt uns ja hier klar wissen, sie waren dann nackt. Vorher aber ist es so, dass sie in 1. Mose 2, war es ja noch so, dass sie sich gar nicht geschämt haben. Sie waren nackt, hat bis daher überhaupt keine Rolle gespielt. Jetzt aber erkennen sie, dass sie nackt sind. Und ihr Lieben, es ist jetzt natürlich diese physische, körperliche Nacktheit, aber das ist ja nicht alles, sondern sie erkannten, dass sie auch sich an Gott vergangen hatten. Ja, da ist jetzt diese Nacktheit, damit einhergehend ist auch dieses Schamgefühl. Scham tritt auf, natürlich, ja, auch diese körperliche Nacktheit, aber auch Scham Gott gegenüber, weil hier jetzt der Prozess des Realisierens greift. Sie haben sich Gott widersetzt durch ihre Handlung. Ja. Und sie versuchten, dieses zu vertuschen, indem sie sich Schurze machten. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das hier auch mitnehmen. Diese Nacktheit resultiert in einem Schamgefühl Gott gegenüber. Das wird jetzt hier in Vers 8 auch deutlich, denn sie hörten, Adam und Eva hörten die Stimme des Herrn. Der war ja auch im Garten. Und jetzt führt es dazu, dass sie sich nicht Gott hingegeben haben, sie gingen zu ihm, sie versteckten sich vor Gott. Vorher lebten sie in Einklang mit Gott und jetzt auf einmal, sie nehmen die Stimme wahr von Gott und verstecken sich. Hinter den Bäumen des Gartens. Und jetzt kommt die Frage, die Gott den Menschen stellt. Nicht nur Adam. Adam bedeutet ja, das hebräische Wort ist sicherlich ein Eigenname, aber es bedeutet auch Mensch an sich. Somit diese Frage, die er hier stellt, gilt jedem einzelnen Menschen. Egal ob Christ oder nicht, die essentielle Frage ist, Mensch, wo bist du? Wo bin ich in meiner Beziehung zu Gott? Nicht, wo bin ich mal gewesen oder wo werde ich sein? Wo bin ich gerade in meiner Beziehung zu Gott? Diese Frage stellt er uns allen. Wo bist du? Ja. Darauf antwortete der Mensch, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich. Furcht war doch vorher gar kein Thema. Gott war mit Adam im Garten und Eva und sie lebten im Einklang. Wo kommt jetzt diese Furcht her? Ja? Und hier nochmal, wir sind jetzt Post des Fruchtessens. Ja? Und in dieser Welt leben wir, nicht in 1. Mose 1 bis 2, wo noch alles wunderbar war und Gott sprach und es wurde und es war gut. Und als er nach dem siebten Tage, als er alles geschaffen hatte und sich die ganze Schöpfung angeschaut hat, und siehe, es war sehr gut. Nee, wir leben nicht in dieser Welt. Wir leben in der Welt post 1. Mose 3, die uns diesen ganzen Schlamassel beschert hat. In diesem Zusammenhang befinden wir uns. Ja? Ich fürchtete mich, ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Hier sehen wir es auch. Weil ich nackt bin, dieses Schamgefühl Gott gegenüber, deswegen habe ich mich verborgen. Und nochmal die Erinnerung, zuvor war das überhaupt kein Thema. Das hat keine Rolle gespielt. Jetzt fragt Gott, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Sowohl diese zwei Fragen in Vers 11 als auch die Frage, wo der Mensch sich befinde in Vers 9, hat ja nicht den Hintergrund, dass Gott wissen wollte, wo der Mensch ist. Gott ist allwissend. Gott wusste, wo sich Adam versteckt hat. Gott weiß auch hier, was geschehen ist, sondern Gott hat dem Menschen die Möglichkeit geboten. Was für eine Möglichkeit? Die Möglichkeit zu bekennen. Zu bekennen, wo ich bin, was ich getan habe, nämlich von der Frucht, von dem Baum zu nehmen und zu essen. Diese Möglichkeit hat der Mensch hier vollkommen verkannt. Als ob Gott nicht wüsste, wo sich der Mensch befinde. Wir reden von dem Allmächtigen, dem nichts verborgen ist. Der Hintergrund der Fragestellung diente der Buße Raum zu geben. Und wir sehen mal hier, wie gnädig Gott ist, ja? Dass er dreimal fragt und der Mensch antwortet auf die letzten beiden Fragen folgendermaßen. In Vers 12, da antwortete der Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Guck mal, jetzt noch nicht mal so, dass der Mensch nicht bekennt, was er getan hat, sondern die Schuldzuweisung geht direkt an Gott. Guck mal, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich zu dieser Handlung verleitet. Erkennen wir da auch dieses Muster heutzutage, wenn Menschen sagen so, ja, wenn es einen Gott gibt, wie kann er dann zulassen, dass es so viel Kriege gibt? Die Welt, die du uns gegeben hast, ist ja kein Wunder, dass wir alle so machen, was wir machen. Ist genau das gleiche Prinzip. Ja? Diese Dreistheit, und ihr Lieben, das kommt nur dadurch, dass diese Stimme, von der wir gerade Kenntnis genommen haben, das getan hat, was sie getan hat, nämlich gelogen, dieses Gift der Lüge in uns Menschen hinein impliziert hat. Ja. Genau. Denn wir sehen ja hier nochmal, Adam hätte ja sagen können, Herr, ich bekenne dir, ich stand die ganze Zeit bei Eva. Vergib mir bitte, dass ich da nicht interveniert habe und zu deinem Wort gestanden habe. Hat Adam nicht gemacht. Er war mucksmäuschenstill. Vielleicht könnte man sagen, ach, Adam hatte noch die rosarote Brille auf, war so verliebt, er war ja vorher alleine, jetzt hat er die Frau zur Seite bekommen, wollte nicht irgendwie den Hausfrieden stören oder was auch immer. Hier geht es darum, Gott zu lieben mehr als alles andere. Und das resultiert auch in einer Handlung. Lass uns nochmal da an dieser Stelle erinnern, was der Herr Jesus in Bezug auf Nachfolge im Neuen Testament sagt. Wer Vater und Mutter, Frau und Kinder nicht mehr liebt als mich. So, und was haben wir hier? Genau das Gegengesetzte. Da ist ja nichts Schlimmes dabei, ganz im Gegenteil, seine Frau zu lieben. Aber wenn jetzt die Frau beeinflusst, wie in diesem Kontext wurde, von einer Lüge, ist es die Verantwortung des Mannes in dem Fall zu sagen, guck mal, das ist so nicht richtig, Gott hat das gesagt, wir begeben uns jetzt hier auf Abwege. Ja, das hat Adam nicht gemacht. An dieser Stelle, Vers 13, da sprach nämlich Gott jetzt zu der Frau. Er hat sich erst die Antwort von Adam angehört, jetzt geht er direkt zur Frau. Warum hast du das getan? Die Frau antwortete, auch hier gleiche Prinzip wie bei Adam, keine Verantwortung der eigenen Handlung gegenüber, sondern die Schlange, die hat mich verführt. Da habe ich gegessen. Und ich als Ehemann und Familienvater von 3 Kindern, und da brauche ich noch nicht mal auf meine Kinder zu gucken, sondern als meine Brüder und ich mit unseren Eltern, als wir im Elternhaus groß wurden, ist genau das gleiche Prinzip. Ich habe ein Eis gegessen, was ich nicht essen sollte. Meine Eltern fragten so, ja, wo? Irgendwann kommt es natürlich raus. Und was habe ich gesagt? Nee, ich war es nicht. So, genau das gleiche Prinzip. Wenn ich heute meine Kinder frage, wenn irgendwas gewesen ist, irgendeiner muss es ja gewesen sein, der Zusammenhang ist klar, einer von den dreien muss es gewesen sein. Nein, ich war es nicht. Genau das Gleiche sehen wir hier. Von hier kommt das alles. Nochmal, der Ursprung, der ist hier. Ich doch nicht. Nee, wer war das denn? Nee, weiß ich nicht. Genau das. Das gleiche Prinzip, das gleiche Muster. Und jetzt spricht Gott zu der Schlange: Weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Eine interessante Randbemerkung: Wenn Gott jetzt sagt, dass die Schlange fortan auf dem Bauch kriechen soll, dann ist ja die Rückfolgerung, dass sie vorher nicht gekrochen ist. Und wen das interessiert, im Zeitalter hier vom Internet, kann man mal wunderbar nachrecherchieren. Heutzutage, selbst die Wissenschaft kommt nicht drum herum anzuerkennen, dass einige Schlangen noch Überbleibsel von Gliedmaßen aufweisen. Ja, das ist sehr, sehr interessant. Ich hab das irgendwann mal, weil mich das auch, als ich das erste Mal dieses gelesen habe, sehr gepackt habe und habe ich mal geguckt. Und das lässt sich also auch durch die Biologie, durch die Wissenschaft bestätigen. Ja. Gut. Jetzt haben wir hier in Vers 15 etwas sehr Interessantes. Gott sagt, er will Feindschaft setzen zwischen dir, also der Stimme in der Schlange, und der Frau. Ja? Zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Also was ist jetzt mit Samen gemeint? Den Nachkommen. Den Nachkommen, die Ungläubigen der Schlange, also die sich Gott widersetzen, und ihrem Samen, dem Samen der Frau, ja, also Gläubige, die in der Nachfolge Jesu sind. Er, der Herr Jesus, wird der Schlange den Kopf zertreten und du, die Schlange, wirst ihn in die Ferse stechen. Und das ist geschehen, wo wurde der Herr Jesus am schlimmsten getroffen? Das war am Kreuz. Da dachte auch der Widersacher so, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn, jetzt habe ich alles geschafft. Ja, nur der hat diese Rechnung ohne Gott gemacht. Denn Gott hat das ja alles zugelassen. Und das war es. Am Kreuz von Golgatha wurden wir erlöst. Ja? Und das ist nicht, dass Gott da eine Niederlage zugeführt wurde. Ganz im Gegenteil, sondern am Kreuz von Golgatha wurde der Sieg errungen. Ja, genau. Und in Vers 16 lesen wir jetzt hier, dass der Herr sich der Frau widmet. Und was sagt er genau? Ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Und die Mühen bei meiner Frau während der 3 Schwangerschaften, die waren schon sehr groß, sehr anstrengend. Und das können wir, glaube ich, alles auch bestätigen. Keine, es sei denn, sie wird mit dem Kaiserschnitt geboren. Dennoch sind die Schmerzen während der Schwangerschaft schon nicht unerheblich. Ja? Und Gott hat das die Frau wissen lassen, aufgrund der Übertretung, ja, denn sonst wäre das vermutlich nicht so. Und der zweite Teil ist jetzt, und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein, er aber soll über dich herrschen. Und das ist ja wieder so ein Vers, wo man sagt so, oh, was, wie kriege ich das zusammen? Was ist erstmal mit Verlangen gemeint? Ist es jetzt körperliches Verlangen, ja, emotionales Verlangen? Im Hebräischen, das Wort Verlangen bedeutet ausgerichtet sein auf einen Menschen, um ihn zu kontrollieren. Ja? Das hat der Herr hier verstärkt. Und er gibt die Anweisung, der Mann aber soll über dich herrschen. Und jetzt ist ja nicht mit Herrschen gemeint, was direkt bei uns, das Kopfkino, was bei uns jetzt einsetzt. Ja, jetzt habe ich's. Jetzt, das sind die chauvinistischen Männer, die jetzt hier auch diese Worte niedergeschrieben haben. Das ist ja überhaupt nicht damit gemeint, sondern ihr Lieben, wir sind ja hier, wir haben ja einen geistlichen Kontext und diesen geistlichen Kontext können wir uns ja nicht menschlich, rational so dahingeben, sondern auch mit unserem Verstand durchaus. Den sollen wir nicht an der Garderobe abgeben, sondern wir müssen jetzt gucken, wie kriegen wir das beieinander. Die Vorgeschichte war ja, dass die Frau der Schlange etwas gesagt hat. Sie wurde versucht. Die Frau hat ja nicht Adam hinzugerufen. Sie hätte das ja machen können. Das war eine Grundsatzentscheidung, die sie dort getroffen hat. Sie hat ja Adam nicht gerufen und gesagt, Adam, komm mal bitte, wie war das nochmal? Sondern sie hat selber die Entscheidung getroffen, selber geantwortet. Und wir sehen ja, dass sie den Worten Gottes was hinzugefügt hat. Sie hätte ja sagen können, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, sollten wir die überhaupt anfassen? Adam, komm mal bitte, hilf mir in dieser Entscheidungsfindung. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wenn ich jetzt zu Hause eine wichtige Entscheidung für unsere Familie zu treffen hätte, ohne meine Frau da mit zu involvieren, da würde meine Frau zu Recht auch sagen, sag mal, warum hast du das nicht mit mir abgesprochen? Die Entscheidung gilt es ja miteinander, dass ich meine Frau frage, sag mal, wie denkst du darüber? Und dann im Endeffekt die Entscheidung treffe. Das hat Eva im Alleingang gemacht. Und dieser Zusammenhang, Gott sagt, okay, du hast das so gemacht, jetzt wird dein Verlangen auf deinen Mann gerichtet sein. Du wirst fortan versuchen, ihn zu beeinflussen. Aber der Mann soll Verantwortung tragen, auch über dich. Und jetzt könnte man sagen, ja, aber das ist ja jetzt eine Menge, die du da rein interpretierst. An anderer Stelle im Neuen Testament, Epheser 5, wo wir uns da befinden, Gottes Ordnung in christlichen In der christlichen Lebensführung ist das ja auch nochmal, da geht man ja nochmal in Detail drauf ein. Ja? Also hier die Worte des Herrn, sehr, sehr drastische Worte bezüglich Eva. Gut, Vers 17, jetzt spricht er zu Adam, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht. Hier machen wir mal einen Cut. Hier haken wir mal ein. Er sagt ja nicht, weil du mir nicht gehorcht hast, sondern weil du der Stimme deiner Frau gehorcht hast. Und hier sehen wir das, was ich vorhin schon mal erwähnt habe. Nicht das Wort Gottes, also die Priorität Gott gegenüber hatte Adam zum Handeln geleitet, sondern er hat die Worte seiner Frau über die Worte Gottes gestellt. Das war das Problem. Das war das erhebliche Problem. Und ja, diesem nimmt sich jetzt der Herr an. Und wir haben hier ein Beispiel aus 1. Mose 16. Da war es nämlich Abram und Sarai. Und da war es ähnlich. Abram und Sarai, also Abram hat ja die Verheißung des Sohnes bekommen, im hohen Alter. Und Abram hat da auch festgehalten, bis zu einem Zeitpunkt, als die Frau sagte, sag mal, guck mal, du bist alt, du kannst ja noch, du bist noch zeugungsfähig, aber in meinem Alter, das funktioniert mal nicht. Geh doch mal zu meiner Magd Hagar und gib dich dem ganzen Prozess hin. Abram hat da nicht das Wort Gottes, dem Wort Gottes mehr Aufmerksamkeit geschenkt, sondern auch hier das gleiche Prinzip wie bei Adam. Abram hörte auf die Stimme Sarais. Das zweite Beispiel ist aus dem Buch Hiob. Da war es nämlich so, dass die Frau zu Hiob sprach, inmitten seiner Bedrängnis, inmitten der Drangsal Hiobs, da sprach die Frau oder vielmehr die Stimme aus, eine Stimme aus der Frau, hältst du immer noch fest an deiner Tadellosigkeit, man könnte sagen auch an deiner Frömmigkeit, an deiner Gottseligkeit, sage dich los von Gott und stirb. Hiob aber sprach zu ihr, du redest so, wie eine törichte Frau redet. Wenn wir das Gute von Gott annehmen, sollten wir das Böse nicht auch annehmen. Bei alledem versündigte sich Hiob nicht mit seinen Lippen. Hier sehen wir genau das andere Beispiel. Hiob hat ja seine Frau jetzt nicht beleidigt in dem Sinne. Das könnte man ja jetzt auch falsch auffassen, sondern er sagt ja, du redest so wie, ne? Ist ja nicht, du bist eine dumme Frau oder eine törichte Frau. Das ist es ja nicht, was hier zum Ausdruck gebracht wird, sondern er verweist darauf, wenn wir das Gute von Gott annehmen, dann lasse uns doch auch das Schlechte annehmen. Und Hiob hielt im Gegensatz zu Abram und Adam an seinem Gottvertrauen fest. Ja? Das ist der erhebliche Unterschied. Und da dieses Beispiel von Hiob möge uns doch auch in uns lebendig werden, dass wir komme, was wolle, daran festhalten, so wie wir es vorhin in dem Zeugnis gehört haben. Wir wissen aber, erst Römer 8, Vers 28, wir wissen, weiß ich überhaupt, ja, ist ja dann auch die Frage, dass alle Dinge denen zum Guten dienen, die Gott lieben. Ja, das ist es. In der Bedrängnis festzuhalten an so einer Verheißung, das möge der Herr uns allen doch schenken. Das ist es, was mit Gottvertrauen, was hier so deutlich heraussticht, gemeint ist. Ja? Gut, Vers 17b jetzt. Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Das ist der Ursprung, warum wir den ganzen Schlamassel hier auf der Welt haben. Das ist es, warum wir alt werden, warum wir sterben, warum wir Kriege haben, diese Zwistigkeiten ja, im menschlichen Bereich und. Warum wir ein Ego haben, ja, das ist der Ursprung. Hier haben wir das. Gut, mit Mühe, und jetzt sollst du dich davon ernähren dein Leben lang. Also der Mann soll arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und durch dieses Arbeit wirst du dich gerade ebenso davon ernähren. Das ist ja hier, was in Vers 17, 18 und 19 zum Ausdruck kommt, bis zu dem Zeitpunkt, wenn er stirbt, denn zu Staub, er ist Staub, der Mensch ist Staub, und zum Staub wird er auch eines Tages wieder zurückkehren. Ja. Und Vers 20, und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva. Und der Name, die Bedeutung haben wir hier auch, Mutter aller Lebendigen. Das ist der Name, das ist die Bedeutung des Namens Evas. Und wenn wir jetzt mal als Christen, die auf dem Herzen haben, auch zu evangelisieren, haben wir einen wunderbaren Einstieg. Wenn wir jemanden kennen, der Eva heißt, ne, haben wir eine wunderbare Gesprächsgrundlage oder einen Gesprächseinstieg. Sag mal, weißt du eigentlich, was dein Name bedeutet? Ja, Mutter aller Lebendigen. Und dann haben wir eine Tür, durch die wir gehen dürfen, um in ein herrliches Gespräch zur Ehre des Herrn einzutauchen. Ja? Vers 21, und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Warum ist jetzt das so bedeutsam, dass hier die Rede von Kleider aus Fell ist? Bis in 1. Mose 1 und 2 hat der Mensch, da gab es keinen Tod. Woran kann man das festmachen? Der Beweis dafür ist, dass sowohl der Mensch als auch das Tier sich pflanzlich ernährt haben. Wenn ich ein Tier esse, ist die Grundvoraussetzung, dass es ein totes Tier ist. Ne? Ist ja klar. Hier hat Gott das erste Opfer, Kleider aus Fell, also Fell ist ja der Rückschluss, dass es ein Tier gewesen ist, hat Gott ein Tier geopfert um des Menschen Willens. Und hier sehen wir auch, das ist der Zeitpunkt, wo der Tod in die Schöpfung gedrungen ist. Auch 1. Mose 3. 1. Mose 1 und 2 war davon nicht die Rede. Jetzt haben wir in Vers 22, da spricht Gott auf einmal im Plural. Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer. Was ist das denn jetzt? Also unser einer, hier haben wir einen weiteren, möglicherweise, ich formuliere das mal bewusst so, einen weiteren Hinweis darauf, dass es hier um eine Trinität, sich um die Trinität handelt. Denn in 1. Mose 1 heißt es ja, lasst uns den Menschen machen, uns ähnlich nach unserem Ebenbild. Also dreimal auch der Plural, der hier in 1. Mose 3, 22 auch nochmal unterstrichen wird. Also in den ersten drei Kapiteln der Bibel könnten wir schon erkennen, die Trinität, die Pluralität der Gottheit. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Ja? Und dann sagt Gott, indem er erkennt, also was gut und böse ist. Er wollte jetzt hier verhindern, dass der Mensch jetzt nicht ewig lebe. Da musste ich auch dran denken in Vorbereitung auf das Wort heute. Der Mensch hatte ja die Wahl vorher, auch von dem Baum des Guten und vom Baum des Lebens zu essen. Er hätte es ja machen können. Gott hat es ihm nicht verboten, aber die Lüge, darum geht es mir jetzt nochmal, das zu unterstreichen, die Lüge des Bösen hat es uns so verleitet, dass wir eben nicht vom Baum des Lebens genommen haben, sondern von der Erkenntnis, weil diese Begierde in uns geschürt wurde, ach, ich möchte doch schon wissen, ich möchte doch auch wissen, ja. Okay, so. Deswegen musste Gott, der Herr, den Menschen aus dem Garten Eden schicken, ja, und vertrieb den Menschen aus dem Garten Eden. Und ihr seht hier, die erstmal wegschicken und vertreiben. Also diese aus der Nähe Gottes, weil neben Gott, Gott ist Licht, neben ihm kann keine Finsternis existieren, ist Gott gezwungen gewesen. Der Mensch hätte es auch verhindern können, hätte er bekannt, weil Gott ist gnädig, hätte der Mensch, sowohl Adam als auch Eva, Gott die Schuld gebracht. Wir wissen es nicht, aber dann ist wahrscheinlich aufgrund der Barmherzigkeit Gottes zu mutmaßen, dass wir noch in seiner Nähe hätten verweilen können. Aber weil dem nicht so gewesen ist, musste Gott den Menschen hinfortschicken und ihn vertreiben. Ja? Und Gott sei Dank für unseren Herrn und Heiland Jesus Christus, denn der Vers, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch ihn, wird ja hier sehr deutlich. Keiner kann zurück diesen Weg, den Gott uns hat hinfort von ihm, aus seiner Gegenwart gehen lassen. Diesen Weg kann kein Mensch zurückgehen, es sei denn, er hat Jesus Christus in seinem Leben. Ja, genau. So, ihr Lieben, ich fasse jetzt hier zusammen. Ihr habt gemerkt, ich danke euch erstmal für euren Langmut. Ihr habt gemerkt, dass es eine dichte Informationsfülle ist. Wir erinnern uns nochmal, die Taktik des Widersachers, Zweifel sehen an Gottes Wort, Lüge, was resultiert in Begierde. Das wird dadurch, das zeigt sich darin in der Augenlust, dass man sieht, oh ja, das ist ja, die Frau ist schön anzugucken, obwohl es nicht meine eigene Ehefrau ist, ja. Die Fleischeslust, diese führt dann zu Sünde und zum Tod. Aufhören, sich vor Gott zu verstecken und sich ihm hingeben. Wenn unser Gewissen in einer Form belastet ist, können wir keine Freimütigkeit vor Gott haben. Also lass uns das, was Gott uns erkennen lässt, ihm bringen, bekennen. Paradebeispiel David, als er seine Verfehlung, drastische Verfehlung mit Bathsheba, überhaupt, er wollte sie vertuschen, bis der Prophet Nathan kam, ihn darauf aufmerksam machte, das war der Beginn. Lasst uns Gott, wenn wir etwas haben, das bekennen und er wird uns vergeben, weil er ist gerecht und treu. Wenn wir unsere Schuld einsehen, ihm bekennen und er wäscht uns rein von aller Unreinheit. Das ist eine Verheißung, die er uns im 1. Johannes 1, Vers 9 gegeben hat. Ungehorsam gegenüber Gott muss uns unsere Schuld ihm gegenüber aufzeigen und in aufrichtige Buße führen und nicht dazu, dass wir uns vor ihm verstecken und unsere Schuld weg- oder schönreden. Ja? Verantwortung in Gottes Ordnung, in Gottes christlichen Lebensordnung liegt, oder Lebensführung liegt beim Mann, in den christlichen Familien. Der Mann ist Christus ist Gott unterstellt, der Mann ist Christus unterstellt und so weiter und so fort. Im Epheserbrief Kapitel 5 ist das näher ausgelegt. Also auch an uns Männer, wie können wir heutzutage gesundes Gemeindeleben herbeibeten, wenn wir zu Hause keine gesunden christlichen Ehen führen, gottesfürchtige Ehen führen, Familienleben führen? Also auch da, jeder Bruder hier in unserer Mitte, lasst uns unsere Verantwortung erkennen, annehmen und den Herrn bitten, dass wir in diese hineinwachsen. Ja? Ihm zu seiner Ehre. Alles Leid der Welt, Krieg, Tod, Ausbeutung, Krankheit, hat seinen Ursprung in dem Sündenfall. Aber es gibt jemanden, welcher der Ausweg aus diesem Chaos ist. Jesus Christus, der Herr. Er macht aus Sündern Heilige, er macht aus Chaos Kosmos. Ihm sei alle Ehre. In Jesu Namen. Amen.